uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mit diesem Spruch aus Psalm 90 überschreibt das Kirchenjahr die kommende Woche und diesen Sonntag. Der Sonntag hat in diesem Kirchenjahr zwei Seiten. Als Totensonntag, da trägt er die Erinnerung an die Verstorbenen im Namen. Und gleichzeitig kann er als Ewigkeitssonntag gefeiert werden. Und da hat er schon den Ausblick in die Weite über den Tod hinaus. Was dann genau kommen wird, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass die Bibel voller Bilder und tröstlicher Worte für das, was dann kommt, ist. Und in der Hoffnung, dass Gott das wahr macht, was er da verspricht, feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch. Wie schön, dass ihr auch heute gekommen seid, ihr Kindergottesdienstkinder mit Kindergottesdienstleitung. Ihr werdet etwas Ähnliches machen, was wir heute machen, nämlich noch im November stecken, aber schon in das gucken, was auf uns wartet. Darum feiern wir gleich an verschiedenen Orten und doch eigentlich das Gleiche und miteinander. Während ihr jetzt eure Kerze anzündet, singen wir euer Lied immer und überall. Das ist auf dem Liturgiezettel zu finden, den Sie vielleicht am Eingang mitgenommen haben, sonst kommt man da auch ganz schnell rein. Wir werden gleich beim ersten Lied Kollekte im Klingelbeutel sammeln. Die ist bestimmt für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer Gemeinde. Da haben wir uns zum Beispiel gerade gestern hier in der Kirche mit dem Weg der Taufe beschäftigt und von den so schönen Momenten und den ganz schweren und finsteren Tagen und der Hoffnung in all dem gehört und das auch gefeiert und geteilt. Am Ausgang werden wir sammeln für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und zwar für die Altenhilfe und Hospizarbeit. Vor allen Dingen geht es da um selbstbestimmtes Leben. Das wird, je älter man wird und gerade im hohen Alter, oft sehr schwer. Und da ist die Diakonie an der Seite der Menschen und unterstützt mit den Angeboten im Hospiz, aber auch in der Alltagsbegleitung und der Pflege zu Hause, die Menschen, dass sie auch die letzte Lebensphase ja selbstbestimmt und in Würde gestalten können. Und dafür erbitten wir ihre Spende am Ausgang. Am Ausgang sammeln wir außerdem, wie jedes Mal, in dem Klingelbeutel mit dem blau-gelben Schildchen für die Menschen in der Ukraine. Das geht auch über die Diakonie, dann aber über die Katastrophenhilfe. Und noch eins lege ich Ihnen an dieser Stelle auch schon ans Herz. Bis zum 6. Dezember läuft noch die diesjährige Adventssammlung der Diakonie füreinander hier. Da geht es darum, dass die Diakonie nicht nur in der Senioren- und Hospizarbeit insgesamt leistet sie wertvolle Hilfe für Menschen, die einfach aus ganz unterschiedlichen Gründen darauf angewiesen sind. Und mit der Adventssammlung unterstützen wir diese Arbeit hier bei uns, darum füreinander hier, aber eben auch überregional. Im Gemeindebrief gibt es dann Flyer und Spendentüten, die gibt es, glaube ich, aber auch schon hier. Da müsste ich jetzt selber nachgucken, aber die kommen auf jeden Fall in diesen Tagen. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen Lied Nummer 445, Gott des Himmels und der Erde. Den Eingangspsalm möchte ich gern mit Ihnen gemeinsam beten. Sie finden ihn unter der Nummer 754 im Gesangbuch. Es ist der Psalm 126. Wir wollen es wieder so machen, dass ich beginne und Sie die eingerückten Zeilen lesen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Amen. Wir sind jetzt hier, Gott, so wie wir sind, mit schwerem Herzen, mit leichtem Herzen, ganz verschieden und gemeinsam sind wir hier verbunden durch dich. Was uns belastet, was uns bewegt, das bringen wir zu dir. Du wirst Großes an uns tun, hast du gesagt, Gott. Du wirst uns wieder zum Lachen bringen. Was das Leben schwer macht, was uns weinen lässt, soll vergehen. Das möchten wir so gern glauben, Gott. Sähe Vertrauen in unsere Herzen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen. Wir wollen der Menschen aus unserer Gemeinde gedenken, die in diesem Kirchenjahr gestorben sind. Unsere Gedanken gehen zurück zu ihnen. Sie haben zu uns gehört. Ihr Tod hat uns und unser Leben verändert. Wir denken auch an die Menschen, deren Namen wir gleich nicht nennen, die uns aber heute am Toten Sonntag besonders nahe sind. Und wir gedenken der Kinder, die in den Schoß Gottes zurückgekehrt sind, ehe sie das Licht der Welt erblicken konnten. Gott, wir vertrauen darauf, dass alle bei dir ihren Namen haben für alle Zeit, dass ihre Namen in dein Buch des Lebens eingeschrieben sind. Wir vertrauen darauf, Gott, dass dein ewiges Licht für sie leuchtet, und dass sie geborgen sind unter dem weiten Mantel deiner Barmherzigkeit. In diesem Vertrauen wollen wir ihren Namen hören und für jede und jeden ein Licht anzünden. Gott segne unser Gedenken. Amen. Im Jahr 2024 ist verstorben Matthias Zegedi. Im Alter von 81 Jahren, er wohnte in Elsenroth. Verstorben ist Ulrich Polke im Alter von 90 Jahren hier aus Marienberghausen. Verstorben ist Christa Kastschik im Alter von 89 Jahren. Sie wohnte zuletzt in Lümbrecht. In diesem Jahr verstarb Caroline Elfriede Hungbach im Alter von 81 Jahren aus Elsenroth. Otto Gosse, er verstarb im Alter von 93 Jahren und wohnte in Löhe. Henning Drinhausen, er verstarb im Alter von 86 Jahren und wohnte hier in Marienberghausen und in Köln. Regina Bohold, sie verstarb im Alter von 95 Jahren und wohnte hier in Marienberghausen. Edith Pinske. Sie verstarb im Alter von 88 Jahren und wohnte zuletzt in Nümbrecht. Manfred Stöcker, er verstarb im Alter von 88 Jahren und wohnte in Linden. Enne Schmidt, sie verstarb im Alter von 97 Jahren und wohnte zuletzt in Wiel. Vielleicht sind Sie jetzt mit dem Herzen und mit Ihren Gedanken bei Menschen, deren Namen heute nicht genannt wurden, die an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit gestorben sind. Auch für diese Menschen zünden wir ein Licht an. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Verstorbenen gehören zu Gott. Sie sind dorthin zurückgekehrt, von wo wir alle kommen, in die Hand Gottes. Gott segne unsere Toten, Gott segne uns. Amen. Und wir hören die Lesung aus dem ersten Korintherbrief.
Ich lese aus 1. Korinther 15 die Verse 35 bis 38 und 42 bis 44 aus der Übersetzung der Basisbibel. Der neue Leib bei der Auferstehung. Es könnte aber jemand fragen: Wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern bloß ein Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt uns einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Halleluja.
Lassen Sie uns gemeinsam unseren Glauben bekennen und ich bitte Sie, soweit Ihnen das gut möglich ist, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen. Wir singen, meine Zeit steht in deinen Händen. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der November hat einen schlechten Ruf. Dunkel, schwer, manchmal ein bisschen unheimlich, neblig. Der November kann aufs Gemüt schlagen. Aber eigentlich ist das nicht alles, denn gerade in dieser Jahreszeit kann das Licht ja auch besonders leuchten, an Tagen so wie gestern zum Beispiel. Wenn die Sonne sich dann im November zeigt, da wirkt sie schärfer und intensiver, ein bisschen so, als wollte sie sagen, ich bin noch da. Im römischen Kalender war der November der 9. Monat. Novem heißt 9. Und wenn wir aus schwangeren Sicht denken, dann ist der 9. Monat eher ein ganz heller Monat, einer voller Erwartung, Bewegung, Neubeginn. Und auch das gehört zum November. Er ist ein Monat der Gegensätze. Das charakterisiert eben auch diesen Sonntag mit seinen zwei Ausrichtungen. Ich habe das am Anfang ja schon mal so beschrieben. Als Totensonntag ist er der Blick zurück an die Zeit mit den Verstorbenen. Und als Ewigkeitssonntag ist er der Blick über diese Grenze hinaus in die Zukunft. Und so ist der November, finde ich, eigentlich ein Schwellenmonat. Einer, der an der Türschwelle steht, da ist es noch dunkel und doch sind wir schon guter Hoffnung. Und der Predigttext für heute, der ist genau so ein Übergangstext. Da stehen sich Tod und Leben gegenüber. Und nach beiden Seiten, die Hand reichend, steht Jesus eigentlich als Übergangsbegleiter. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 5. Kapitel die Verse 24 bis 29. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben. Amen, Amen, ich sage euch, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt, dass Tote die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die, die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm gegeben, Gericht zu üben, denn er ist der Menschensohn. Wundert euch nicht darüber, es kommt nämlich die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und die, die Gutes getan haben, werden herausgehen zur Auferstehung des Lebens, die Schlechtes getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Gleich im ersten Satz dieses Textes steht, wie ich finde, das Wort zum Tage, auf Griechisch metabaino. Und das lässt sich übersetzen mit hinübergehen, wechseln, übertreten. Luther übersetzt hindurchdringen. Das ist ein Wort, das Bewegung beschreibt und gleichzeitig auch Widerstand. Denn durch etwas hindurchzugehen, das bedeutet auch, eine Grenze zu überschreiten. Hier im Text vom Dunkel ins Licht überzugehen, vom Tod ins Leben. Aber was soll das heißen? Was kommt denn danach und wie kommt man hindurch? An dieser Stelle begeben wir uns mit den Konfirmanden und Konfirmanden manchmal auf Fantasiereise. Und da führt dann ein Weg auf einen Berg. Und am Ende steht eine große Mauer, fest und unüberwindbar. In dieser Mauer ist eine kleine Tür, eine Tür mit einem Schlüsselloch. Und darüber steht, hier kannst du sehen, was nach dem Tod kommt. Wer auf Friedhöfen manchmal umhergeht, hat das vielleicht auch schon mal auf Grabsteinen gesehen. Da sieht man dann so eingraviert eine Treppe, die so stufenweise in die Höhe geht. Manchmal ist da auch ein Mensch zu sehen, der dann schon fast oben ist. Meist ist es noch eine Stufe. Und dann kommt er ebenfalls an eine Mauer, in die eine Tür eingelassen ist. Und man merkt schon, gleich wird er hindurchgehen. Endstation eines Weges, eines Lebens. Für manche markiert dieser Ort gerade einen Übergang. Das Bild ist, glaube ich, ziemlich universal. Ein Weg gehen, eine Treppe heraufsteigen, unterwegs sein, das ist etwas Selbstverständliches überall. Gemeinsam auf dem Weg sein, das ist ein Bild für den Alltag. Verbunden, voller Pläne, verlässlich. Und dann steht man mit einem Mal abrupt vor dieser unüberwindlichen Mauer. Unerbittlich schneidet sie die gemeinsamen Wege ab. Trauernde beschreiben manchmal dieses Gefühl, das immer wiederkehrt. Was würde ich darum geben, nur einmal durch diese Tür gehen zu können, ihn zurückzuholen auf meine Seite oder wenigstens noch ein Wiedersehen, wissen, dass es ihr gut geht. Wohin geht es, wenn jemand gehen muss? Bei der Konfi-Fantasiereise hat die Tür ein Schlüsselloch. Und durch dieses Schlüsselloch sehen die Konfis in ihrer Fantasie hindurch und haben anschließend Gelegenheit, ihre Eindrücke festzuhalten. Was sie dann ausdrücken, das erzählt oft in warmen Farben von Geborgenheit, ist Zukunftsmusik zwischen Herzchen, sind Trostworte, sorgfältig jeder einzelne Buchstabe wie gemalt. Und fast alle sagen, da ist etwas. Da ist etwas hinter dieser Türe, man kann es nicht sehen oder anfassen, aber es ist da. Manchmal im Gottesdienst singen wir davon, oft auch bei Beerdigung, die Welt, die unsichtbar sich um uns breitet. Wenn Menschen in besonders verletzlichen Situationen sind, erleben sie sich oft auch als besonders durchlässig und empfänglich und spüren oder ahnen mehr als sonst von dieser unsichtbaren Welt. Ich glaube, der Predigttext selber ist so ein Schlüsselloch und erlaubt so einen kleinen Blick durch das, was jenseits des Sichtbaren liegt. Es geht weiter, verspricht Jesus. Hinter der Tür geht es weiter, dafür sorgt Gott. Denn Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Gott versteht sich nicht auf Grabpflege, sondern aufs Lebendigmachen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Solche Tage wie Totensonntag, finde ich, sind insgesamt Schlüsselloch-Tage und sie öffnen so einen Spalt in der Mauer und lassen uns diesen Zwischenraum betreten, als ob sie einen mitten hereinstellen in diesen Türspalt oder ins Schlüsselloch. Und an diesem Ort, da kommt es dann darauf an, den Übergang auch auszuhalten und stehen zu bleiben. Den Schmerz, den das mit sich bringt, aber auch das Licht wahrzunehmen, was man dann ahnen kann. Es sind manchmal ja gerade die Lücken, die den Blick auf das Licht dahinter möglich machen. Ich weiß nicht, ob Sie Leonard Cohen als Sänger noch kennen, der hat gesungen, "There's a crack in everything, that's how the light goes in." Übersetzt, da ist ein Riss, ein Sprung in allem, in jedem, aber eben genau da kommt das Licht herein. Für diesen Zustand oder diesen Ort gibt es tatsächlich auch ein Fachwort und das heißt Liminalität. Das Wort wird oft in der Anthropologie benutzt und da beschreibt es genau den Zustand des Dazwischen. Nicht mehr und auch noch nicht. Das ist so dieser Moment, wo das Alte schon vergangen ist, das Neue aber noch nicht richtig angefangen hat. Vielleicht so ein bisschen, wenn ihr euch erinnert, die Grundschule vorbei, die nächste Schule noch nicht da. Das gibt es an vielen Stellen. Übergang von Nacht zum Tag, Abschied zu Neubeginn. Diese Schwellenzeiten, die können ganz schön verunsichern, aber sie eröffnen immer auch die Möglichkeit, dass etwas sich neu bildet. In der Architektur gibt es diesen Begriff auch, Liminalität, und der beschreibt solche Übergangsräume, Türen, Schwellen, Flure, Kreuzgänge, Treppen, Orte, die eben nicht Ziel eines Weges sind, sondern so eine Passage, ein Durchgang. Und in denen ist aber besonders Bewegung, Veränderung und Erwartung spürbar. Und ich glaube, dass Kirchen auch solche Hindurch- oder Passageorte sind. Wir sind als Kirche eigentlich ein Raum, der genau zwischen den Welten liegt. Vergangenheit und Gegenwart, Leben und Tod, Angst und Hoffnung. In unserer Kirche haben wir das sogar direkt vor Augen. Wenn wir hier unsere mittelalterlichen Wandmalereien ansehen, da haben wir diese Gerichtsszenen mit ihren Teufeln und Seelenwägungen. Das wirkt archaisch, manchmal auch ein bisschen unheimlich oder verstörend. Aber diese alten Bilder bündeln eigentlich menschliche Erfahrung an der Grenze. Angst, Schmerz, Sehnsucht, Schuld. Die Wandmalereien, die spiegeln diesen Zwischenraum. Und sie halten das sichtbar, auch wenn uns die Bilder vielleicht fremd geworden sind, Schmerz, Schuld, Furcht sind eigentlich gut zu erkennen. Vielleicht gehen sie nachher noch mal näher dran. Und trotzdem ist das gleichzeitig der Rahmen dafür, dass man hindurchkommen kann durch diesen Angst- oder Dunkelort. Das Licht ist nicht einfach irgendwo, es fällt ja schon jetzt mitten in die Angst, mitten in den Schmerz. Über allem steht der Regenbogen und umgibt all das mit Gottes Verheißung. Und die gilt nicht trotz des Schmerzes, sondern mitten darin. Der Regenbogen ist hier in den Farben nicht mehr so klar, wie wir Regenbögen sehen, zu erkennen. Jesus, der da oben über dem Fenster sitzt, sitzt auf einem doppelten Regenbogen. Den sieht man eigentlich genau hier. Man sieht die Bogenform, wenn auch nicht mehr so ganz genau die Farben. Und er wird dort dargestellt als Weltenrichter und hat so auf der Höhe des Mundes links ein Schwert als Zeichen für Gerechtigkeit und rechts ein Lilienzweig als Zeichen der Barmherzigkeit. Und das bringt uns dann wieder zurück zu diesem Predigttext, zu den Worten von Johannes. Da ging es ja auch um Gericht und von doppeltem Ausgang hat er da gesprochen, Leben oder Gericht. Und entscheidend ist, was unser Bild uns hier direkt zeigt, das Urteil ist ja schon gefallen. Nicht irgendwann, nicht durch uns, nicht durch andere Menschen, sondern eben durch Jesus, der über allem sitzt und alles umfasst. Am Ende begegnet uns kein anderer Richter als Jesus, kein moralischer Maßstab der Gesellschaft entscheidet, keine menschliche Beurteilung. Wir begegnen Jesus und der ist Leben und Liebe. Und in seinem Licht, das umfasst hier auch alles, wird alles sichtbar, unser Leben, unsere Entscheidungen, unsere Fehler auch, unser Suchen. Und vielleicht ist genau das, dieses Sehen des eigenen Lebens im Licht Gottes, schon das Gericht selber. Ein Erkennen, das nicht vernichtet, sondern verwandelt. Sowas wie ein Urteil, das befreit. Das Hindurchgehen verändert. Wer hindurchgeht, ist danach nicht mehr der oder die gleiche wie vorher. Biblisch gesehen ist auch das Dazwischen kein nicht mehr und noch nicht, sondern ein schon jetzt und noch nicht. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt, der ist hinübergegangen aus dem Tod ins Leben. Das ewige Leben, das ist nicht erst nach dem Tod verfügbar, es beginnt schon jetzt. Es ist ein Leben, das durch Tod und Angst hindurch wirkt und das verbindet Gegenwart und Zukunft. Eigentlich kann man sagen, das Jenseits passiert auch schon hier im Diesseits. Denn wer hindurchgegangen ist wie Jesus, der geht verändert hervor. Und man wird nicht nur durchgängiger, sondern verwandelt. Das erzählen die Evangelien doch in den vielen Geschichten von Menschen, die Jesus begegnen. Die kehren anders zurück. Der Zöllner, die Kranke, die Frau am Brunnen, alle sehen sie ihr Leben in einem neuen Licht. Totensonntag ist kein Tag, der Trauer wegredet. Er ist ein Ort des Übergangs, ein Dazwischen, wie das Schlüsselloch in der Mauer. Wir sehen vielleicht auch nur so ein bisschen umrisshaft. Vielleicht sehen wir manchmal nur ein kleines Licht, manchmal eine Bewegung, aber alles zusammen öffnet uns die Sinne und Herzen. Am Ende begegnet uns kein anderer als der, der gesagt hat, ich lebe und ihr werdet auch leben. Das ist kein ferner Trost, sondern eine ganz lebendige Verheißung. Ein Licht für unseren Weg, für die Zwischenräume, ein Licht für die Risse und für alles hindurch. Und selbst wenn unklar bleibt, was genau hinter der Tür liegt, es wird gut sein, denn dort wartet Leben und Liebe und Gott. Wir werden hindurchdringen. Gott sei Dank und Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch einiges mitteilen. Ich möchte Sie einladen oder Einladung weitergeben. Am kommenden Dienstag ist um 18 Uhr der Gesprächskreis Frauen, Leben, Glauben hier im Gemeindehaus. Dann am kommenden Donnerstag um 17 Uhr, ich glaube, es ist die erste Probe für die Kinder des Quempers-Körchens. Wer also vielleicht jemand weiß, wo das noch wichtig ist zu wissen, einfach weiter sagen. Ich glaube, jedes Kind kann da mitsingen, da sind keine Vorkenntnisse irgendwie erforderlich. Dann laden wir herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, das ist ein fünfter Sonntag. Also ist der Gottesdienst um 18 Uhr, also kommender Sonntag 18 Uhr, Abendgottesdienst zum ersten Advent. Und dann weise ich jetzt schon darauf hin, dass im Anschluss an den Gottesdienst der Posaunenchor noch auf dem Friedhof spielen wird. Wer also da jetzt dann noch zum Grab gehen möchte, kann das musikalisch untermalt machen. Das trägt bei diesen Wegen, finde ich, sehr mit. Das sind keine leichten Wege und dann hilft die Musik. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schlussgebet bitte ich Sie noch einmal aufzustehen, soweit das möglich ist. Guter Gott, deinen Trost brauchen wir so nötig wie das tägliche Brot zum Leben. Danke, dass du da bist. In Brot und Wein, am Morgen und am Abend, am Anfang und am Ende der Welt. Mit dir sind wir nicht allein auf unserem Weg. Von dir, Gott, kommt unser Leben und zu dir kehrt es zurück. In deinen Schoß legen wir unsere Sterbenden. Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. Begleite sie und schenke ihnen Kraft für den Weg. In deine Hände legen wir unsere Verstorbenen. Wir vertrauen sie deiner Gnade und Barmherzigkeit an. Halte du sie geborgen in deiner Ewigkeit. In deine Arme legen wir alle, die trauern. Wir vertrauen sie deiner Nähe an. Schenke ihnen Kraft für ihre Trauer und Trost für ihre verletzte Seele. An dein Herz, Gott, legen wir unser Leben und unser Sterben. Lass unsere Zeit in deiner Ewigkeit geborgen sein. Amen. Und wir singen das Lied, wo wir eben schon eine Zeile angedeutet haben, von guten Mächten. Und Sie dürfen wieder Platz nehmen. Zum Segen bitte ich Sie noch einmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Glaube ich vorhin nicht gesagt, aber Sie dürfen sehr gerne Ihr Licht anschließend mit nach Hause nehmen. Da steht ein Kärtchen mit dem Namen. Die dürfen Sie so, wie Sie sind, gerne mitnehmen.